Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und die heutige Folge habe ich jetzt schon ein paar Tage vor mir hergeschoben. Nicht, weil das Thema so schwierig ist, sondern weil ich ein bisschen angeschlagen bin und gehofft habe, meine Stimme würde sich noch erholen. Aber jetzt muss es sein und ich klinge immer noch etwas rau. Also, das ist jetzt einfach so. Heute beschäftigen wir uns mit einer Nachricht, die am Ende der Schwangerschaft oft für große Unruhe sorgt. Das große oder auch manchmal nur vermeintlich große Kind. Und damit verbunden dann oft die Empfehlung, frühzeitig die Geburt einzuleiten. Oft läuft das so. Du liegst bei deiner Frauenärztin auf der Liege und freust dich, dein Baby im Ultraschall zu sehen. Und dann sagt sie sowas wie, oh, das ist aber ein ordentlicher Brocken, weit über 4000 Gramm. Das Kind ist zu groß. Da müssen wir jetzt mal über eine Einleitung sprechen. Wir schauen uns heute mal an, warum diese Schätzungen oft weit weg von der Realität liegen. Warum eine Einleitung eine Option, aber nicht immer notwendig ist. Und ich erkläre dir, wie flexibel dein Körper und dein Baby unter der Geburt wirklich sind. Und auch, warum wir Hebammen oft einiges zur Wahrheitsfindung beitragen können, wenn wir zusätzlich zum Ultraschall einfach mal den Bauch abtasten. Heute geht es also um unsichere Messwerte, damit einhergehende Empfehlungen und wie man damit umgehen kann. Schauen wir uns erstmal die Messungen an. Ultraschall am Ende der Schwangerschaft ist keine präzise Wissenschaft. Die Fehlerquote liegt bei 10-15%. Das liegt daran, je größer ein Kind wird, umso ungenauer wird die Messung. Wenn das Kind noch ganz klein ist, wie ein Gummibärchen, dann ist es einfach. Man kann das ganze Kind in einem Rutsch messen. In dieser Phase wachsen auch noch alle Kinder gleich. Daher kann man bei einer frühen Messung auch ganz genau sagen, wie groß und somit wie alt das Kind ist. Also auf den Tag genau. Später wachsen Babys sehr unterschiedlich und wir bekommen nur noch einzelne Körperteile auf ein Bild. Den Kopf, den Bauch, den Oberschenkelknochen und so weiter. Man misst also einzelne Körperteile und rechnet das Gewicht dann daraus zusammen. Und bei jeder einzelnen Messung kann ein Messfehler passieren. Und bei mehreren Fehlern kann sich das ganz schön summieren. Bei einer Messung am Termin ergibt sich da eine Spanne von plus minus 500 Gramm. Das ist ein halbes Kilo Unterschied. Ein halbes Kilo, das oft darüber entscheidet, wie die Geburt begleitet wird. Also, ob man abwartet, dass es natürlich losgeht oder ob man vorher einleitet. Oder auch, wie entspannt oder unentspannt man sich den Geburtsverlauf anschaut. Natürlich gibt es wirklich schwere Kinder, das will ich gar nicht verschweigen oder relativieren. Aber sagen wir mal, das Baby ist jetzt sehr schwer gemessen, dann steht da ja oft die Einleitung im Raum. Damit will man verhindern, dass das Baby am Schluss noch mehr zunimmt und dann zu groß für eine vaginale Geburt wird. Aber was heißt eigentlich zu groß? Laut Leitlinie gibt es gar keine einheitliche Definition für eine fetale Makrosomie. Also wir wissen eigentlich gar nicht so genau, wann ein Baby wirklich zu groß ist. Wir gehen davon aus, dass ein Baby, was über der 95. Perzentile liegt, also größer ist als 95% aller Babys, Makrosom ist. Aber das ist ja erstmal nur reine Statistik. Und dass die sonografische Gewichtsschätzung nicht exakt ist, steht ebenfalls in der Leitlinie. Und interessanterweise auch, dass der reine Verdacht auf ein großes Kind keine zwingende Indikation für eine Einleitung darstellt, eine Einleitung aber ab der 39. Schwangerschaftswoche angeboten werden soll. Und was mit dieser Einleitung verhindert werden soll, das kommt gleich noch. Aber ihr seht schon, es ist gar nicht so einfach, sich da zu orientieren. Die Leitlinie wird derzeit übrigens überarbeitet. Mal sehen, wie das in Zukunft gehandhabt werden wird. Was aber wichtig ist, Messungen können die tatsächliche Dynamik unter der Geburt nicht verlässlich vorhersagen. Also das mütterliche Becken und auch der kindliche Kopf sind ja gar keine starren Strukturen. Die passen sich während der Wehentätigkeit ziemlich flexibel aneinander an. Daher hat eine Vermessung im Vorfeld kaum eine verlässliche Aussagekraft darüber, ob das Baby gut durchpasst. Ob das wirklich ein Problem darstellt, sieht man letztendlich erst bei der Geburt. Ich habe in meinen über 25 Jahren Hebammentätigkeit schon so viele Frauen gesehen, die völlig unkompliziert schwere Kinder geboren haben. Übrigens auch sehr schmale Frauen. Es gibt immer wieder so verrückte Fälle, wo echt schwere Kinder geboren werden und alle im Nachhinein staunen, dass das überhaupt möglich war. Bei der Geburt waren ja aber auch alle entspannt, weil das hohe Gewicht eben gar nicht bekannt war. Die Beckenmaße der Mutter und das kindliche Gewicht sind nur zwei Faktoren. Genauso wichtig ist es, den Geburtsfortschritt genau zu beobachten. Aber das tun wir ja eh immer. Rein statistisch gesehen spielt die mütterliche Statur natürlich schon auch eine Rolle, weil zum Beispiel sehr kleine Frauen ein statistisch höheres Risiko für ein Missverhältnis haben. Ein Missverhältnis bedeutet, dass Becken und Kind nicht gut zusammenpassen, also dass ein Babymann nicht gut durchs mütterliche Becken passt. Aber wir sprechen hier von Frauen mit einer Körpergröße unter 1,50. Da kann es tatsächlich mal schwieriger werden. Also natürlich gibt es ab und zu dieses echte relative Missverhältnis. Aber wie gesagt, bei einem sorgsam beobachteten Geburtsverlauf erkennt man in der Regel die Anzeichen. Aber jetzt noch mal kurz zur Gewichtsmessung. Wie weiß man denn jetzt, ob das gemessene Gewicht hinkommt oder ob das total aus dem Rahmen fällt? Da gibt es zwei Zusatzkriterien, an denen man sich orientieren kann. Das eine ist das zusätzliche Abtasten des Bauches. Wir Hebammen arbeiten ja mit unseren Händen. Mit den sogenannten Leopoldschen Handgriffen tasten wir den Bauch ab und entdecken dabei nicht nur, wie das Baby dort liegt, sondern auch, wie es sich anfühlt. Ist es eher lang oder kompakt, eher proper oder schmal? Eine erfahrene Hebamme kann sich durch dieses Tasten einen ganz guten Eindruck über die Statur des Babys verschaffen. Und oft sind wir bei der Gewichtsschätzung sehr nah an der Wahrheit. Und das behaupte ich hier nicht einfach nur so. Studien zeigen, dass solche Schätzungen, wenn sie durch erfahrene Hebammen durchgeführt werden, eine ziemlich hohe Genauigkeit erreichen können. Das gilt natürlich auch für FrauenärztInnen, die im Tasten geübt sind. Oft wird aber halt nur der Ultraschall verwendet, um eine Makrosomie, also ein sehr schweres Kind, zu diagnostizieren. Die Anwendung beider Methoden kombiniert erreicht aber die genaueste Messung. Also ruhig immer die Hebamme oder Ärztin nochmal zusätzlich tasten lassen. Wenn Ultraschall und Tastwert sehr auseinandergehen, wäre ich skeptisch. Wenn es zusammenpasst, ist es wahrscheinlicher, dass die Messung stimmt. Wenn das so ist, dazu kommen wir gleich noch. Der zweite Punkt ist, nur eine einzelne Ultraschallmessung am errechneten Termin ist, wie gesagt, ziemlich fehleranfällig. Wenn man mehrere Messungen, also einen Wachstumsverlauf hat, sieht man ganz gut, wo die Reise hingeht. Ja, jetzt bin ich ja nicht unbedingt Fan davon, ständig Ultraschalluntersuchungen durchzuführen. Aber wenn irgendwann der Verdacht aufkommt, dass das Baby eher sehr proper ist, dann kann es schon sinnvoll sein, mehrfach zu messen. Dann sieht man nämlich, ob es sich um einen kleinen Ausrutscher handelt oder ob sich die Makrosomie bestätigt. Und dabei ist der kindliche Bauchumfang besonders entscheidend. Wie schon gesagt, es ist wichtig zu schauen, wie das Gewicht verteilt ist. Ist das Kind einfach groß und lang? Oder ist es kurz und kompakt mit einem ordentlichen Bäuchlein? Ein überproportionaler Bauchumfang im Verhältnis zum Kopfumfang gilt als eher ungünstig. Es gibt noch zwei Faktoren, die man einbeziehen kann. Zum einen die mütterliche Gewichtszunahme in der Schwangerschaft. Es gibt einen deutlich statistischen Zusammenhang zwischen der Gewichtszunahme der Mutter und dem Geburtsgewicht des Kindes. Eine starke mütterliche Gewichtszunahme, also über 16 Kilogramm, erhöht das Risiko für ein makrosomes Kind sehr stark. Und es schadet auch nicht, sich mal das Geburtsgewicht der Eltern des Babys anzuschauen. Wogen beide Eltern bei ihrer eigenen Geburt über 4500 Gramm, steigt das Risiko für ein sehr schweres Kind um das Sechsfache. Bei manchen Frauen ist ein großes Kind dann einfach genetisch bedingt. Und noch ein Satz zum Stoffwechsel. Frauen mit unentdecktem Schwangerschaftsdiabetes haben natürlich oft sehr große Kinder. Ich spreche hier aber über stoffwechselgesunde Frauen. So, jetzt müssen wir aber über die Herausforderungen mit großen Kindern sprechen. Also abgesehen davon, dass es vielleicht ein einschüchternder Gedanke ist, ein etwas properes Baby zu bekommen. Also wie gesagt, das ist ja gar nicht immer ein Problem. Aber das, wovor man etwas Respekt hat, ist eine sogenannte Schulterdystokie. Oder sehr unmedizinisch würde man sagen, dass ein Kind stecken bleibt. Ja, das hört sich jetzt erstmal sehr gruselig an. Und es gibt eben dieses Risiko, dass die Schultern sich nicht so gut ins Becken drehen. Und das steigt bei sehr schweren Kindern statistisch auch wirklich leicht an. Wobei man auch sagen muss, ein hoher Anteil Schulterdystokien tritt bei zarteren Babys auf. Also, das kann letztendlich immer passieren. Aber, und das ist ja das Wichtige, wir sind darauf natürlich vorbereitet. Also wir Hebammen und Geburtshelferinnen sind darauf trainiert, genau in diesem Moment die richtigen Griffe anzuwenden. Wir stehen also nicht hilflos rum, sondern wissen genau, was dann zu tun ist. Wir nutzen zum Beispiel das McRoberts-Manöver. Dabei ziehst du deine Beine weit zum Bauch ran und lässt sie danach wieder runterkommen. Wir helfen dir natürlich dabei. Dadurch bewegst du das Becken und schaffst den entscheidenden Zentimeter Platz, damit die Schultern durchrutschen können. Zugegebenermaßen ist so ein Manöver natürlich sehr aufregend und nichts, was man sich jetzt unbedingt für die eigene Geburt wünscht. Aber es gibt eben Lösungen für das Problem. Und das ist ja ganz wichtig zu wissen. Wie gesagt, theoretisch kann sowas bei jeder Geburt vorkommen, nicht nur bei schweren Kindern. Dann gibt es noch das Risiko für schwerere Dammrisse. Auch keine schöne Vorstellung. Und auch da kommt es aber ganz entscheidend auf das Management der Geburt an. Was wirklich einen Unterschied macht, ist Zeit. Also, dass der Kopf des Babys langsam geboren wird. Kein Powerpressen, sondern rausatmen. Warme Kompressen auf dem Damm. Möglichst keinen Dammschnitt, Ruhe. Auch die Geburtsposition spielt eine Rolle. Grundsätzlich darfst du dich ja immer so bewegen, wie es sich für dich richtig anfühlt. Aber zum Beispiel die klassische Rückenlage ist tatsächlich mit einem höheren Risiko für Verletzungen verbunden. Und Zange, Sauglocke, Druck auf den Bauch, all das erhöht das Risiko auch deutlich. Über den Druck auf den Bauch, auch Christella-Handgriff genannt, gibt es übrigens eine eigene Folge. Das ist Episode 54. Hört da gerne nochmal rein. Okay, ich finde ja auch immer die Dammmassage im Vorfeld gut. Die Studienlage dazu ist gemischt, aber mein subjektives Gefühl ist, dass es den Frauen mental hilft, sich mit diesem Spannungsgefühl auf dem Damm schon vorher zu beschäftigen und dass es hilft, unter der Geburt dann entspannter damit zu sein. So, es geht in dieser Folge ja darum, sich zu sortieren, was man macht, wenn man die Diagnose großes Kind bekommt und einem die Einleitung angeboten wird. Man kann ja auch sagen, hey super, dann wächst das Baby nicht noch weiter und ich habe bessere Chancen für eine vaginale Geburt, weil es einfach noch kleiner ist. Und das ist ja auch eigentlich ein total guter Gedanke dahinter. Das Ding ist, dass wir inzwischen auch wissen, dass Interventionen, wie zum Beispiel eine Einleitung, oft weitere Interventionen nach sich ziehen. Und das umso mehr, je mehr Zeit man in einer Klinik verbringt. Das ist etwas, was wir unbedingt verändern müssen, denn bei einer Einleitung verbringt man in der Regel mehrere Tage im Krankenhaus. Außerdem werden Wehen nach einer Einleitung oft als schlimmer wahrgenommen, als wenn sie natürlich beginnen. Also, auch das kann im Einzelfall natürlich alles ganz anders laufen, aber das sollte man wissen. Ihr könnt euch dazu auch gerne nochmal meine Einleitungsfolge anhören, die es hier auch schon gibt. Ich möchte auch gar nicht pauschal gegen eine Einleitung sprechen, sondern lediglich zu bedenken geben, dass es leider selten so ist, dass man eine Pille schluckt und schwupps geht die Geburt super los. Sondern dass es oft ein langwieriger Prozess ist, der Nerven kostet und manchmal viel Unerwünschtes nach sich zieht. Das muss man alles echt immer gut abwägen. Und das ist in jedem Einzelfall unterschiedlich. Das braucht wirklich individuelle Beratung und Aufklärung. Okay. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Fassen wir mal zusammen. Wenn wir über ein großes Kind sprechen, müssen wir uns einige Punkte anschauen, um gute Entscheidungen zu treffen. Als erstes, und da spreche ich jetzt das Fachpublikum an, braucht es auf Seiten der ÄrztInnen und Hebammen eine gewisse, ich sag mal, diagnostische Demut. Wir müssen uns der hohen Falsch-Positivraten bewusst sein. Ein bloßer Verdacht auf Makrosomie sollte nicht alleine zu einer Interventionsentscheidung führen. Neben dem Abtasten des Bauches sollte natürlich auch der Wunsch der Schwangeren und alle individuellen Faktoren berücksichtigt werden. Und es gibt den Aspekt der Self-Fulfilling Prophecy. Das habe ich ganz zu Anfang schon mal ganz kurz angesprochen. Wenn medizinisches Personal ein makrosomes Kind erwartet, sinkt häufig die Geduld für den natürlichen Geburtsverlauf. Das führt nämlich dazu, dass die Geburt schneller als pathologisch interpretiert wird. Und das kann in einer Kaskade unnötiger Interventionen bis hin zum Kaiserschnitt münden. Wenn wir also wissen, dass ein Kind groß ist, müssen wir als Geburtshelfende besonders geduldig sein. Super wichtig ist das Aufspüren und Behandeln eines Schwangerschaftsdiabetes. Wenn der Zuckerstoffwechsel aber stimmt, sind die Risiken bei großen Kindern deutlich geringer. Und dann eben die Frage der Proportionen. Es kommt nicht nur aufs Gewicht an. Die Beachtung des ganzen Körpers, also zum Beispiel des Bauchumfangs, liefert uns viel wertvollere Hinweise auf ein mögliches Risiko als das reine Schätzgewicht. Und zu guter Letzt, es muss immer eine individuelle Abwägung passieren, bevor zum Beispiel eine Einleitung angekurbelt wird. Jetzt habe ich noch ein paar Tipps für deine Geburt mit großem Kind. Also, wenn du dich mit diagnostiziertem großen Kind fürs Abwarten entscheidest, also wenn du sagst, ich möchte, dass mein Baby den Startschuss gibt, dann gibt es drei Dinge, die du unter der Geburt tun kannst. Erstens, Bewegung. Ein großes Kind braucht Platz, um sich optimal ins Becken einzustellen. Und Platz schaffst du durch Bewegung. Wechsel ganz häufig die Position, nutze die Schwerkraft und bleibe so lange wie möglich mobil. Die verschiedenen Positionen öffnen verschiedene Beckenräume. Studien zeigen deutlich, dass gezielte Positionswechsel dem Baby helfen, den Weg durchs Becken zu finden. Zweitens, Entspannung. Das klingt immer so leicht, ist es natürlich nicht, aber es ist essentiell. Wie geht das? Ein Entspannungsbad kann oft Wunder wirken. Gute lange Atemzüge, die Wehenpausen genießen, sich auf Positives konzentrieren, vielleicht Affirmationen nutzen und scheu dich auch nicht vor einer ausreichenden Schmerzlinderung, wenn du merkst, dass du dich in den Wehen zu sehr verkrampfst. Wenn du eine gute Schmerzlinderung hast, bleib trotzdem aktiv. Wie gesagt, das hilft deinem Baby. Drittens, Kommunikation. Sag deinem Team im Kreißsaal ganz klar, dass du trotz der Diagnose eine vaginale Geburt anstrebst. Fordere Geduld ein. Ein großes Kind braucht manchmal einfach mehr Zeit, um die Kurve im Geburtskanal zu kriegen. Und wenn du dich für eine Einleitung entscheidest, kannst du dich auch aktiv auf deine Geburt vorbereiten. Hier ist Geduld nochmal besonders wichtig. Eine Einleitung bedeutet nicht immer, dass es dann sofort losgeht. Manchmal zieht sich eine Einleitung nicht nur über Stunden, sondern auch über viele Tage hinweg. Das passiert besonders, wenn dein Körper noch nicht geburtsbereit war. Eine Einleitung zieht oft weitere Routinemaßnahmen nach sich, zum Beispiel ein kontinuierliches CTG, intravenöse Zugänge, die deine Bewegungsfreiheit einschränken könnten. Normalerweise benötigt man bei einer Geburt nicht standardmäßig einen Zugang. Den sollte man sich nur legen lassen, wenn er einen akuten Nutzen hat. Sonst kann es sein, dass er dich mehr stört, als dass er hilft. Und schau, dass du im Kreißsaal ein kabelloses CTG-Gerät bekommst. Dann kannst du dich trotz der medizinischen Überwachung frei bewegen und verschiedene Positionen besser einnehmen. Oftmals reichen bei gutem Verlauf auch kurzzeitige anstatt einer durchgehenden CTG-Kontrolle. Und wenn du dann Wehen bekommst, gelten genau dieselben Regeln, die ich eben schon genannt habe. Als Fazit lässt sich sagen, eine Einleitung am Termin kann bei einem großen Kind eine valide Option sein. Sie sollte jedoch nicht als zwingender Standard gelten. Es ist dein Körper, dein Baby und deine Geburt. Lass dich allumfänglich über alle Varianten aufklären und dann entscheide aufgrund der Datenlage plus deinem Gefühl dazu. Das Ziel sollte eine Geburt sein, mit der du zufrieden bist. Und das sollte nicht durch eine technokratische Überbehandlung gefährdet werden. Die Evidenz stützt einen abwartenden, aber aufmerksamen Ansatz bei stoffwechselgesunden Frauen. An dieser Stelle auch einen ganz lieben Gruß an alle Hebammenkolleginnen da draußen, die gerade im Kreißsaal stehen oder Frauen in der Vorsorge begleiten. Ich weiß, wie schwer es manchmal ist, gegen die Angst nach dem Messergebnis anzuargumentieren. Danke, dass ihr den Frauen Entscheidungshilfen gebt und ihnen helft, ihren individuellen Weg zu finden. Und an euch Schwangere, lasst euch nicht von einer schnell gestellten Diagnose total aus dem Konzept bringen. Eine Entscheidung zu treffen braucht Ruhe und Zeit und vielleicht noch eine Extrarunde bei eurer Hebamme. Vielleicht auch nochmal eine zweite Messung von einem anderen Menschen. Die Geräte sind ja auch immer nur so gut wie die Personen, die sie bedienen. Und eine Einleitung aufgrund eines höheren Gewichtes ist kein Notfall, nichts, was mit fliegenden Fahnen gemacht werden muss. Vielleicht musst du eine Nacht drüber schlafen, mit deiner Partnerperson sprechen und nochmal in dich gehen. Nimm dir diese Zeit. In einem Tag wird das Baby nicht so viel wachsen, dass es einen entscheidenden Unterschied macht. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir sicher bist, welchen Weg du gehen möchtest. Schau, dass du wirklich alles hast, was du dazu brauchst. Ja, und das war's auch schon zum Thema Geburtsgewicht im Geburtskanal. Wenn du Fragen hast oder deine Geschichte teilen willst, schreib mir gerne bei Instagram oder hier auf deinem Streaming-Portal. Alle Infos und Studien zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und heute habe ich auch noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Und zwar Prego, 40 Wochen Hormone. Prego nimmt dich mit durch 40 Wochen, also 40 Episoden, für jede Schwangerschaftswoche eine. Verschiedene Schwangere berichten von ihren Erfahrungen in der jeweiligen Woche. Da geht's um Hämorrhoiden und andere Körperissues, also durchaus sehr direkt. Außerdem wird immer eingeordnet, was gerade körperlich bei Mutter und Kind passiert. Oft auch durch Expertinnen wie Hebammen oder Güns. Demnächst bin ich auch bei Prego zu hören und erzähle was zu Schwangerschafts- und Stilldemenz. Ja, also Prego ist wie so eine wöchentliche Begleitung. Das Ganze wird von Dina moderiert, die nicht nur Journalistin, sondern selbst auch Mutter von zwei Kindern ist und auch ihre eigenen Erfahrungen mit einbringt. Ich finde das ein ganz tolles Konzept und kann euch nur empfehlen, mal reinzuschnuppern. Die Folgen sind immer recht kurz, kann man gut mal schnell wegsnacken. Verlinke ich euch auch in den Shownotes. Und das war's für heute. Und damit verabschiede ich mich von euch und sage Tschüss und bis in 2 Wochen.